Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen, die Vorpass-Boys, wieder back. Big G back in Deutschland. Big G, wie geht's? Alles gut?
Gut. Schön mal wieder normale Temperaturen zu haben, nachdem ich in Florida war und es da schon leicht heiß und schwül war. Deswegen ist es auch schön, mal wieder eine Jacke anzuziehen.
Ah, krass. Bei uns ist irgendwie gestern 27 Grad gewesen. Das ballert schon.
In München waren irgendwie 12 Grad abends. Ich habe mir in kurzer Hose, ich war beim Training. Ich habe es geschafft, mit der Schiene nach Unterföhring zu kommen und beim Training zuzuschauen. Da habe ich mir in kurzer Hose gut den Arsch abgefroren am Ende des Abends und war auch froh, um direkt um 9 wieder nach Hause fahren zu können.
Nee, bei uns war ganz cool. Also T-Shirt, kurze Hose, bin von hier aus 15 Kilometer zum Training gefahren mit dem Fahrrad.
Deutschland, überall. Aber gestern hätte erste Bundesliga Frankfurt gegen Offenbach, glaube ich, stattfinden sollen, auf dem Donnerstagabend. Das wurde, glaube ich, abgesagt wegen des schlechten Wetters da, weil es so viel geregnet hat.
Es gibt jetzt ein Kinderturnier dort am Wochenende, wo unsere Kindermannschaften hinfahren. Habe ja auch gelesen, dass sie ja Seniorenspiel hat absagen musste, aber dass die Kinderturnier trotzdem stattfindet, weil das Wetter fürs Wochenende besser sein soll.
Donnerstagabends? Also Freitagabends Flutlicht finde ich irgendwie cool. Donnerstags weiß ich jetzt nicht, warum sie da spielen wollten.
Wer war es? Frankfurt gegen wen?
Offenbach. Also,
ja, aber die sind hart nah beieinander. Ich meine, das ist.
Ja, aber warum spielt sie Donnerstag so nicht freitags?
Ach so. Ja, irgendwas mit Terminen, hat irgendwas. Manchmal haben wir das auch, manchmal, also auch wenn es lokale Spiele sind, manchmal so donnerstags gibt es auch, ja. Weiß ja auch nicht. Vielleicht gibt es irgendwann einen Terminkonflikt mit freitags oder so. Aber grundsätzlich coole Sache. Was haben wir heute alles so vor? Wir natürlich können so ein bisschen ein kleines Recap geben von was in den letzten Wochen über Champions Cup, Challenge Cup passiert ist. Wir können ein bisschen euch ein Update geben zu was alles in der Rugby-Welt gibt. Wir hören auf jeden Fall ein Update von Big G's Adventures in Amerika. Das ist auf jeden Fall natürlich auf der Agenda. Und natürlich der Focus, den wir heute haben für ein Preview, ist auf jeden Fall Croke Park, Lance Northampton, 82.000 Leute, ausverkauft innerhalb von 24 Stunden.
Bam.
Boom. Und dann natürlich Harlequins gegen Toulouse in Frankreich. Auch sehr spannendes Spiel, also 18.30 Uhr auf jeden Fall am Samstag, könnt ihr zugucken. Geschichte wird geschrieben, erste englische Clubmannschaft, der in Croke Park spielt.
Du musst gleich nochmal darauf eingehen, warum das so besonders ist. Aber Challenge Cup Semifinale fängt auch an, ne? Am Wochenende. Ist nicht nur Champions Cup?
Ja, beides. Und dann in 3 Wochen bin ich mit Freunde und Frau in London, Tottenham Stadium. Hello, it's me. I'm here to watch the rugby.
That's my English accent. Tottenham im Norden oder im Süden?
Ja. Norden. Ja.
Ah, okay.
Nordost. Ja. Okay. Und ja, genau. Ich glaube, es ist 62.000. Wir haben Tickets für beides, also dieses Golden Ticket, oder es war es zumindest irgendwann genannt, dass es für beide Finale Freitag, Samstag gibt. Und ich glaube, an dem Wochenende ist FA Cup in Wembley, also, und das heißt, dass London wird auf jeden Fall das ganze Wochenende beben mit Touristen oder Leuten, die da zu Besuch sind, sozusagen.
Bin gespannt. London wird auch dieses Wochenende schon ein Spiel im Challenge Cup hosten, und zwar Hollywood Bad Sharks, Twickenham Stoop, dem Homeground von Harlequins, gegen Clermont aus Frankreich. Das erste Semifinale. Ich glaube, 14:30 unsere Zeit. Wird leider nicht von Morrison Sports TV übertragen. Ganz so viel wollen wir nicht drüber reden. Können wir gar nicht, glaube ich, drüber reden, weil wir Challenge Cup nicht so verfolgt haben. Aber ich meine, wen sehen wir da vorne? Also für Sharks schon beschissene URC-Saison. 4 Siege nur gehabt. Im Challenge Cup die Gruppe gewonnen. Aber man wollte sich für Europa für den Champions Cup qualifizieren, was jetzt nicht mehr geht, weil man in URC halt nicht in den Top 8 ist und auch nicht mal reinkommt. Der einzige Weg, sich zu qualifizieren, ist, glaube ich, durch den Challenge Cup.
Ja. 13:30 unsere Zeit.
13:30 unsere Zeit.
Okay. Und ja, wahrscheinlich eher Clermont. Die haben so ein bisschen Europe Experience. Ich glaube, da sehe ich die vorne. Aber
haben die nicht mal den, war das Clermont, die auch mal den Champions Cup gewonnen haben?
Nee, suchen die noch. Das suchen die noch. Die waren oft vor einigen Jahren immer so in Battles mit Leinster involviert. Brock James und solches. Gloucester Benetton ist das andere Halbfinale. Wahrscheinlich Gloucester eher vorne.
Ja, also ich meine, bei Sharks ist ja ein unglaubliche, also wenn ich mir die Namen durchlese, Lucan Yuam, Mapimpi, Vincent Koch, Eben Etzebeth, also da sind einige verdiente Springboks dabei, deswegen hätte ich eigentlich gedacht, ich sehe die etwas weiter vorne. Ich weiß auch nicht, Clermont auswärts, aber die haben natürlich auch einige Internationale dabei. Ich glaube, hier der Argentinier spielt da, Lavini, Markus Kremer, Rucker spielt da. Ich weiß nicht. Also ich sehe schon die Sharks vorne, vor allem, weil es auswärts ist. Hoffe aber, auf wen hoffst du dann im Finale? Also zweites Spiel Gloucester-Benetton wird wahrscheinlich schwierig für Benetton. Die haben die letzten Spiele gewonnen, Benetton, aber das war alles zu Hause und nicht auswärts.
Gloucester mit dem so lokalen, also weil es in England hat, Finale ist, ich glaube, da ist vielleicht irgendwie cooler, so einen lokalen Bezug zu haben, in dem Anführungszeichen. Gloucester Sharks wäre cool, Gloucester Clermont wäre cool. Wahrscheinlich Gloucester Sharks wäre eher so ein großes Duell. Sharks spielen dann Heimspiele in London. Also es wäre wie zwei Heimspiele in einem Land, zumindest für beide Mannschaften.
Gut, der Vorteil ist, da werden einige Südafrikaner in London sein, die so Rugby begeistert sind, dann ist ein südafrikanisches Team dabei und so weiter und so fort. Ich meine, ich würde es Benetton wünschen nach der Six Nations Kampagne, aber zwei Siege hintereinander, das wird schwierig. Ja, das ist beides am Samstag. Leider nicht auf Molson Sports TV. Das heißt, man muss sich irgendwie anders Zugang verschaffen, wenn man es denn gucken will.
Aber was es dankweise bei Molson Sports gibt, ist 18:30 Leinster gegen Northampton. Das wird ein Klassiker.
Northampton das letzte Spiel verloren. Gegen Harlequins in der, ich glaube, Premiership Rugby. Aber wahrscheinlich, ich habe gar nicht die Mannschaft gesehen, die sie auf den Platz geschickt haben. Ich glaube, die war wahrscheinlich nicht die beste. Und man steht ja auch, man hat sich ja schon qualifiziert für Premiership Rugby Finale.
Ja.
Ja, Croke Park. Warum ist Croke Park so besonders, Donald? Du hattest es letztes Mal schon angeteasert. Für die Leute, die es nicht wissen, ich weiß, man könnte eine ganze Folge draus machen. Versuch das mal zusammen zu dampfen.
Genau, also was viele Leute hat vielleicht unterschätzen oder nicht wissen, dass Rugby, also es hat in Deutschland eine Randsportart, ne? Das wissen wir ja. In Irland ist es auch nicht eine Hauptsportart, sondern in Irland die Hauptsportarten sind tatsächlich Gaelic Football und Hurling. Also Gaelic Football ist so ein bisschen, kurz zu machen, eine Mischung aus normales Fußball und Rugby. 15 Leute auf dem Feld, Ball kommt auch in der Hand, ist aber ein rundes Ball. Und Hurling ist so ein bisschen der Vergleich mit vielleicht Hockey, der auch durch die Luft geht, so ein bisschen zu grob. Ne?
Und das sind irische Sportarten beides.
Genau, diese beiden irischen Sportarten sind das absolute Highlight von jedem Dorf. Also wo zum Beispiel ich herkomme, jede so kleine Dorf oder Großkreuzung hat sozusagen fast seine eigene Mannschaft, ne? Und es ist sehr so parochial, sagt man dazu, sehr so wirklich hier mein Dorf gegen dein Dorf, sehr viel, also Liebe dahinter, abhängig in welchem Bundesland oder County, also es gibt 32 in Irland, jedes hat sozusagen seine eigene Mannschaft dann sozusagen, also ich komme aus Donegal, also Donegal hat eigentlich relativ gut in Gaelic und Hurling hat weniger. Und diese Sportarten werden halt dann in Stadien halt gehalten, wo sonst anderen nicht-irischen Sportarten eigentlich verboten sind.
Warum ist das so?
Genau, also das ist halt so, dass diese Idee, dass diese irischen Sportarten sollten das Kultur etc. fördern und unterstützen und eher sozusagen der Eindrang von fremden Sportarten so ein bisschen zu unterdrücken. Das ist halt teilweise das auch. Und dass diesen Sportarten verbunden sind mit dem Kultur und die Sprache halt auch letzten Endes. Ne? Also, dass die irische Sprache, also Gaelic, ja bestehen bleibt und nicht von der englischen Sprache komplett überrumpelt wird. Mhm. Das ist das eine. Und das andere war quasi letzten Endes, dass die leitende Fraktion von diesen Gaelic Athletic Association hat sozusagen eine Regelung beschlossen, dass diese fremden Sportarten sozusagen nicht erlaubt ist. Also das war quasi in der Satzung. Und
für über 100 Jahre. Oder?
Genau, warum das dann hat quasi mal aufgehoben wurde, also es war auch ein sehr langer Prozess, war 2008, 2009 war die Lansdowne Road, also was jetzt Aviva Stadium ist, quasi komplett überarbeitet worden, also jetzt was Aviva Stadium ist mit den Verglasungen und da das Ganze hat einige Jahre gedauert. Und da waren trotzdem Spiele, zum Beispiel Six Nations Spiele, müssen halt irgendwo ausgetragen werden. Und von den Kapazitätsgründen gibt es halt weniger Stadien, beziehungsweise gar keine, die nah dran kommen würden an den so damals 40.000, 50.000, was gab's. Und genau, dann war halt quasi eine Einigung, dass diese Regelung, diese Satzung wurde halt aufgehoben vor der Zeit. Also das war halt
schon ein Big Thing, oder?
Historisch, also. Genau. Und besonders in Croke Park. Also das geht noch tiefer mit der Geschichte, weil als es quasi den Kampfkrieg gegen England und Irland gab, sozusagen am Anfang 1916, gab es halt sozusagen einen Attentat, wo die irische Rebellen, also quasi Terroristen, quasi an einem Morgen sehr viele britische Soldaten und britische Agenten getötet hatten. Und als Revanche, in Anführungszeichen, hat die britischen Soldaten sind halt auf dem Feld auf einem Spiel damals gefahren und haben sehr viele Leute in dem Stadion Croke Park quasi getötet. Und deshalb war es so auch so ein riesen Ding natürlich, weil es hat natürlich sehr vertieft verwurzelt war. Und
dann Rugby Union als englische, genau. Upper Class aristokratische Sportart wahrscheinlich schon.
Und plus damals dann, also Irland hatte zu ersten Spiel gegen Frankreich verloren, Vincent Clerc immer noch schmerzhaft. Aber genau, das zweite Spiel war dann England gegen Irland, wo Irland komplett deutlich gewonnen hat, aber am Anfang natürlich sehr viel Emotionen mit God Save the Queen etc. Und das war so ein momentous occasion. Und das war eigentlich dann nur für diese kurze Zeit die Regelung dann angepasst. Und das wird jetzt zum ersten, also das war die Nationalmannschaft von England. Und jetzt wird es halt eine Club-Mannschaft geben. Also ich glaube, es ist auch große Bedeutung. Also mit Northampton, ich glaube, die verstehen auch da, was ein bisschen verbunden ist damit. Und genau, es kann halt sein, also das hatte ich letztens gelesen, dass Leinster, weil der eigentliche Heimstadion von Leinster ist der RDS, Royal Dublin Showgrounds, wo eigentlich so auch so andere Rennen und solches stattfinden, etc. Der ist quasi mitten in der Stadt. Und der wird halt renoviert, da ist so Kapazität von so vielleicht um die 20.000. Und das ist der eigentliche Heimort von Leinster Rugby letzten Endes. Und oft verschieben die dann größeren Spielen ins Aviva Stadion, weil die hat dann natürlich mehr Tickets verkaufen können. Der Bedarf ist halt ja höher. Und nächstes Jahr wird es halt so sein, also das hatte ich gelesen, dass nicht nur das Leinster Four hat, manche Spiele im Aviva Stadium zu übertragen, sondern vielleicht auch dann in Croke Park. Also es könnte halt sein, dass für eine Zeit das Leinster als Heimstadion dann genau so ein großes Publikum einladen kann. Aber auf jeden Fall momentous occasion dieses Wochenende, einmalige Gelegenheit in der Geschichte, muss man mal gucken, wie es weitergeht. Genau. Und das letzte Spiel, was halt da ausgetragen wurde von Heineken Cup, wie es damals hieß, war Leinster gegen Munster im Halbfinale. Mhm. Das ist quasi, wo auch ein gewisser Jonathan Sexton sich die Welt präsentiert hat und hat auf jeden Fall, wenn O'Gara auf dem Boden lag, auf jeden Fall ihm seine Meinung quasi mitgeteilt.
Ja, ich glaube, das Bild ist noch
eigentlich eine Anweise. Und das ist auch so ein bisschen, viele Leute sehen das als der Wandel von damals Munster, also die stärkste Mannschaft in Irland, hinzu zu Leinster. Das war quasi der Anfang von deren stärksten Periode sozusagen. Also Leinster hat auf jeden Fall eine gute Verbindung. Und der einzige Spieler, der, wenn er halt nominiert ist, der dabei war, war Kian Healy. Also 2009 war Healy bei Leinster auch mit am Start.
Krass. 15 Jahre her.
Na.
Okay, Uncle Donald, danke für den Einblick. Also wirklich, um nochmal, ich glaube, das ist wahrscheinlich den meisten gar nicht bewusst in Deutschland, so auch selbst die, die sich für Rugby interessieren, wie historisch das Ganze ist und ausverkauft innerhalb von 24 Stunden. Wie viele Leute kommen?
82.000.
82.000, ne?
Also viele Leute denken quasi, weil, also wenn du halt nur Rugby siehst, denken so, ah, hier Aviva Stadion, aber das ist halt viel, viel kleiner natürlich als Croke Park und das ist halt, das wird jetzt über den Sommer jedes Wochenende ausverkauft sein, weil die großen Spiele von Gaelic und Hurling werden da immer so ausgetragen und dann im Herbst, also Spätsommer, Herbst, sind quasi die Finalen von diesen Gaelic-Dings und das ist dann Spieler dann jedes Wochenende ausverkauft. Also, ne, also nur in den Kontext von Rugby versus anderen Sportarten, ne, also ins
Ja. Aber um mal bei Rugby zu bleiben, dann vergleichen wir das mal mit den 10.000 Zuschauern in Südafrika oder so, wo Südafrika ja eigentlich Rugby-Nationalsport ist und erstmal, also Fußball immer noch keine Rolle spielt und auch viele andere Sportarten nicht, ne? Und dann auch, ich glaube, in England, du hast halt auch, manchmal hast du irgendwelche Premiership-Spiele, die in Twickenham gespielt werden, aber da sieht man auch Zuschauerzahlen von 7.000 oder 12.000. Ich meine, das Stadion in Exeter oder bei Sale Sharks sieht halt aus wie ein Viertliga-Fußballstadion in Deutschland, ne? Also da ist halt auch die Breite so krass. Ja.
Also ich glaube, zum anderen, also muss man, also in England ist es ein bisschen mehr verteilt, ein bisschen mehr diese Provinzen. In Irland hast du dann nur 4 Provinzen, worum jetzt gerade Leinster so wieder einen Höhepunkt erreicht. Ich meine, die waren halt jetzt mehrmals hintereinander im Finale oder Halbfinale, also die kommen halt immer in den wirklichen Schlussphasen. Die sind den großen Antreiber von der Nationalmannschaft. Rugby erlebt quasi wahrscheinlich, ich würde halt nicht so sagen, der Höhepunkt, aber ist auf jeden Fall für die Begeisterung sehr stark, gerade in Irland letzten Endes. Auch Leute, die sozusagen nur so gelegentlich gucken, sind ein bisschen mehr auf diesen Bandwagon halt so aufgehüpft. Und bei sowas, ich meine, das Ding ist, was man nicht unterschätzen darf, ist, mit den 82.000 davon profitiert hat Leinster an sich halt nicht direkt, sondern das ist der ERPC, also das wird halt dann aufgeteilt. Also später wird so ein ausverkauftes Stadion zum Gunsten von allen Mannschaften gerade, aber später wird es hoffentlich mehr in den Finanzen von Leinster halt eingeführt werden. Aber für dieses Spiel ist halt nicht, dass sie da profitieren, also diesen ganzen Tickets und solches wird halt an den Austrager dann ERPC dann gegeben werden und das wird dann verteilt auf allen Mannschaften. Deshalb,
also auf alle 4 Provinzen?
Nee, auf allen Champions Cup Mannschaften. Das ist quasi die tragen es halt aus.
Ach so.
Das ist quasi, ob sie sich einmieten, in Anführungszeichen.
Ah,
in
ja.
Und es geht nicht, oh wow, krass, Leinster hat gerade ausverkauft. Also die Fans, ne, das sind die, aber das Geld fließt dann woanders dann zurück. Okay. Aber in dem gesamten Europa, ne, geht also.
Gut, ist ja, ich meine, ja, das ist an sich gut. Wir können über die Stärke und die Schwäche der anderen Mannschaften in Irland vielleicht nochmal wann anders reden, weil ich glaube, dass super ist, dass Dublin oder dass Leinster als Provinz so gut ist, aber das Gap wird ja immer größer zu den anderen Regionen, habe ich so das Gefühl. Oder insbesondere zu Ulster und Connacht. Aber darüber reden wir nochmal wann anders.
Ja.
Jetzt 18:30.
Ja. Zum Samstag, ja, genau. Also grundsätzlich werden wir schon erwarten, dass es ein relativ offenes Spiel sein wird. Also Northampton, junge, dynamische, angriffslustige Mannschaft, die auf mancher Positionen sehr stark besetzt sind. Und als gesamte Themen hat diese Freude an offenes, dynamisches und Angriffs-Rugby hat. Und ich glaube, das spielt dann auch, also das könnte halt ein gutes Spektakel werden, weil ich glaube, Leinster will auch so angreifen und nicht nur Territorium, Ball hin und her kicken und solches. Deshalb wird es, glaube ich, mal ein relativ offenes Spiel gestalten. Ich schätze mal, mit dem Heimvorteil ist Leinster eher so Favorit, ja. Aber Northampton ist auch da verdient dort. Ne? Also die sind nicht umsonst so weit gekommen. Und in der Premiership sind die gerade in Topform. Im Europe sind die in sehr gute Form. Haben einige Leute, die englische Nationalmannschaft Tonangeber sind und auch das werden in der Zukunft. Deshalb erwarte ich auf jeden Fall ein ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, ich sehe aber Lenzer hat zuvor, weil er hat einfach jetzt mehr diese Erfahrung haben auf dem Level Ofters, also, ne, also letztes Jahr Finale, Jahr davor auch, Jahr davor Halbfinale, also die sind immer mit den Leuten dabei und ich glaube, so langsam ist es quasi für den auch mit dem Spiel gegen La Rochelle irgendwie bewusst geworden, okay, wir kommen immer zu diesem Punkt, aber müssen so langsam den Sack zumachen. Und ich glaube, dass die so verstehen, die Wichtigkeit von diesem und dann von einem Spiel hat letzten Endes. Ich glaube, Northampton fehlt auf dem Level so ein bisschen die Erfahrung. Ja, muss halt nichts heißen, aber ich glaube, dass es halt vielleicht, wenn es so eng wird, besonders mit Leuten, zum Beispiel wie Jameson Gibson Park, die da so die Fäden in der Hand hat, zählt es halt schon aus. Ja. Wie siehst du das?
Ich erinnere mich zurück an das Viertelfinalspiel gegen die von Northampton gegen die südafrikanische Mannschaft. Haben sie 59-22 gewonnen, Northampton. Aber ich denke, Leinster wird sich die Verteidigung gut angeschaut haben. Und ich habe das Gefühl, dass mit dem Angriff, den Leinster hat, ist doch ab der 60. Minute. Also vielleicht, also ich hoffe, dass es ein spannendes Spiel wird. Ich denke, Northampton wird auch kompetitiv sein. Wenn das Punktedefizit irgendwann vielleicht doch zu groß wird, wird es schwierig. Vielleicht können sie bis zur 60. Minute mithalten. Ich denke, die Verteidigung ist die Achillesferse von Northampton, dass die da wahrscheinlich zu viele Versuche durchlassen. Und das Leinster einfach zu, wie man sagt, zu clinical. Am Ende einfach ist und aus ihren Chancen, also wenn nichts Überraschendes passiert, vielleicht haben sie auch einen Tag komplett von der Rolle, aber wenn nichts Überraschendes passiert, dann sehe ich doch Lenz da vorne, weil sie halt so gut in der Chancenverwertung sind und Angriff ist super, Chancen aus dem Nichts, schnelles Spiel, das wird eine Defensive unter Druck setzen. Nichtsdestotrotz hoffe ich auf mein englisches Spiel, dass es eines Semifinales würdig ist, sag ich mal so. Leinster die letzten beiden Spiele verloren, auswärts in Südafrika, ich glaube in der Euro C angetreten, bei Stormers und Lions, aber da war man glaube ich nur mit einem B- und C-Team, oder?
Ja, genau, also eher wirklich halt zweite, dritte Teil der Mannschaft, ja, also die Frontliners, wie man sagt, waren halt fast alle zu Hause und das Coaching-Team ist auch teilweise auch früher zurückgeflogen.
Ja, genau. Das Einzige, ich meine, Northampton hat halt diesen Dämpfer bei Harlequins bekommen. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, welche Mannschaft da genau aufgelaufen ist. Vielleicht ist das ein bisschen Wake-up-Call gewesen. Man wird sehen. Ich bin gespannt. Ich versuche es mir auf jeden Fall anzuschauen auf Molson Sports TV. Guckst du es live? Oder?
Ja, ich gucke es auf jeden Fall. Ja, genau. Also, die haben gegen Harlequins verloren. Was für eine Mannschaft? Gucke ich mal an. Nee, eigentlich schon deren Top-Mannschaft.
Ah, okay.
Also, wow, krass. Und Harlequins hatte 3 gelbe Karten.
Harlequins, die noch vor ein paar Wochen von Saracens
degradiert waren.
Genau. Gut, das ist auch eine gute Überleitung. Kurze Pause und dann sprechen wir über das zweite Semifinale.
Bis gleich.
Danach. Bis gleich bei Vorpass.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend. Aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und wir sind back.
Zurück.
Back. Mit dem Sonntagsspiel in Toulouse. Powerhouse of European Club Rugby. Gegen Harlequins, die vielleicht selbst überrascht sind, dass sie da sind, wo sie sind. In Bordeaux vorne gelegen, viel gezockt, 12-14-0 vorne gelegen. Und das Spiel dann noch mitgenommen, obwohl Luku am Ende die Erhöhung liegen lassen hat, Bordeaux deswegen nicht weitergekommen ist. Also, ja. Ansonsten wäre es ein rein französisches Semifinale. Ich glaube, die wenigsten Leute geben Harlequins eine Chance, außer englische Rugby-Podcasts, die natürlich irgendwie noch ausgeglichen oder zumindest für die englische Mannschaft, zu der englischen Mannschaft halten müssen.
Ja.
Ja, wie können Harlequins da gewinnen? Es ist ein Step-up im Vergleich zu Bordeaux. Also.
Schwierig. Also, Toulouse ist eine französische Mannschaft mit großer Geschichte natürlich in diesem Pokal. Und ja, da haben also Weltklassenstars hat Angebot. Müssen wir mal sehen. Zu Hause mit der Mannschaft Favorit Harlequins zum ersten Mal so weit gekommen. Weiß nicht so genau, ob die das halt auf der Agenda hatten am Anfang der Saison, so groß, wenn ich ehrlich bin.
Wahrscheinlich nicht.
Und ich hatte ja im Podcast, weil wir letztes Mal darüber gesprochen hatten, weil Kehr und Mahler waren ja nicht in der Mannschaft und anscheinend war Kehr in der Türkei und hat nicht sich die Haare machen lassen. Das hat er gesagt, dass er das nicht gemacht hat, habe ich ihn noch nicht gesehen. Sondern hat sich so ausgeruht, weil er meinte so, der hat ja Six Nations gespielt und einen Club und hatte wenig Pause, also hat sich geschont, war es, ne? Also hat so eine leichte Verletzung, aber wenn hart auf hart gewesen wäre, hätte er spielen können. Und deshalb bin ich mir nicht so sicher, ne? Also, ob die das so wirklich auf dem Schirm haben. Also, die sind ja natürlich geil, dass sie da sind, aber nicht, dass sie so damit geplant hatten. Und hier wiederum sehe ich zwei Mannschaften, die gerne zocken, also dieser Jouer-Jouer-Style. Und das könnte sehr geil werden. Also das sind zwei Mannschaften, die Keep Ball Alive wahrscheinlich als Motto haben. Und mit zum Beispiel Dupont und Intermac und Daneker und Marcus Smith hat man so Leute, das sind vier Leute, die einfach so gerne zocken. Und das könnte halt ein geiles Spiel werden. Im Sturm, ne, würde ich halt sagen, dass Toulouse einfach viel mehr eine etablierte, stärkere Mannschaft hat. Also wenn es wirklich da so auf die Power vom Gedränge, Gasse und Sturm, da sehe ich schon Toulouse weiter vorne. Hintermannschaft ist so ein bisschen mehr ausgeglichen, würde ich mal sagen. Und ich glaube, es wird so ein offenes Spiel gestalten. Wetter wird schön sein. Beide Mannschaften wollen hart zocken. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, zu gucken.
Auch auf Molson Sports TV. Ich werde leider nicht gucken können. Ich bin in Frankfurt, dazu später mehr. Ja, ich sehe es so wie du. Auf jeden Fall anschauen. Jetzt ist Crunch-Time in allen europäischen Rugby-Ligen und in Super Rugby.
Ich kann halt nicht sagen, dass ich komplett unparteiisch bin. Also ich hätte schon eine Präferenz für Finale Toulouse Leinster, weil das sind die beiden Mannschaften, die mit den stärksten Geschichten in dem Turnier haben. Beide. Und die haben sich noch nicht so getroffen. Und das wäre schon was Besonderes. Und da ich selber im Stadion bin, würde ich mir schon wünschen.
Wieso habe ich abgesagt für dieses Finale?
Nee, du wurdest einfach nicht eingeladen.
Nee, andere Leute haben mich ja auch gefragt. Also zahlreiche andere Menschen.
Ja, weiß nicht.
Ich dachte, da sind irgendwie Bundesliga-Playoffs oder so. Ich meine, ich muss mal in unser WhatsApp.
Oh, doch, ja, stimmt. Du hast von vornherein gesagt, da ist irgendein Spiel, Relegationsspiel oder Aufstiegsspiel oder irgendwas. Irgendwas sollte an dem Wochenende sein. Ja,
da ist aber nichts. Da ist rein gar nichts.
Hashtag blöd.
Naja,
aber jetzt wenn da noch eine, schlimm, weil du halt kaum laufen kannst, also.
Wenn da noch eine, ja, vielleicht das Wochenende kommt die Schiene vielleicht ab. Wenn da noch eine Karte vom Container, vom Lastwagen runterfällt.
Ach so, ich hätte sogar jemanden, der mir eine Karte angeboten hatte.
Wann war das denn?
Vielleicht vor 10 Tagen oder so. Mein Freund hat gesagt, sein Freund kann doch nicht hin, hat aber ein Ticket. Ich kann ihn nochmal nachfragen, ob es schon
weg ist. Also das ist 24. 25.
24. der Samstag, glaube ich. Und genau, 23. 24. Also Champions Cup ist der Samstag. Tag sogar
15. Das Wochenende vorher ist Challenger-Serie in München, 7er. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich da noch hingehe oder in München sein werde. Aber wieso habe ich denn... Ich habe da ein Arbeitsevent, aber das stand ja noch nicht fest vor 6 Monaten.
Ganz mal schauen. Ich glaube, unsere Terminplanung ist für die Leute zu Hause nicht so spannend.
Fuck.
Fuck. Okay.
Ja, okay.
Erzähl uns, was hast du am Wochenende, dieses Wochenende vor?
Oh, wollen wir da jetzt schon drüber reden? Na gut. Am Sonntag ist Rugby-Bundesliga-Ausschusssitzung. Das heißt, die beteiligten Bundesligisten von den wenig verbleibenden Ligen treffen sich in Frankfurt und sollen diskutieren, wie die Struktur der Rugby-Bundesliga, damit ist die erste und zweite eingeschlossen, wie die Struktur in Zukunft aussehen soll. Es gibt, glaube ich, Vereine, die plädieren für eine eingleisige erste Liga.
So wie damals?
Ich bin der Meinung, als ich beim RK war 2012, gab es gerade noch eine eingleisige Liga. Weil ich erinnere mich noch, es sollte nach Frankfurt gefahren werden, irgendwie Samstagmorgens um 4 oder um 5 los, was auch recht hohe Kosten sind.
Ja, ja, das war unser Wochenendplan, so 4-5 Mal nach Heidelberg, Frankfurt.
Ja. Tja, es gibt natürlich auch Leute aus meinem näheren Umfeld, von meinem Club, die sagen, naja, wenn du halt ein Erstligateam sein willst, dann musst du die Kosten dafür aufbringen. Und da sag ich, naja, die Kosten dafür aufbringen ist halt die eine Sache. Die andere Sache ist, du musst erstmal Spieler finden, die da auch Bock haben. Also es ist so schon nervig, 3-4 Stunden im Zug zu sitzen. Es macht dann schon einen Unterschied, ob man 6-7 Stunden, also 3-4 Stunden im Bus oder ob man wirklich noch früher los muss und noch später ankommt. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, naja, gut, dein Samstag ist sowieso vorbei. Also es ist dann auch vollkommen egal, ob du um 5 aufstehst oder um 7 aufstehst. Weiß ich nicht.
Ich hab gestern diese Nord, also es gab ja, ne, also wenn, wo wir damals auch erste Liga gespielt haben und diese Auswärtsfahrten, also war natürlich für uns relativ blöd, weil wir hatten ja, keine Ahnung, 4-mal Heidelberg, einmal Frankfurt, einmal Hannover oder sowas, ne, also die meisten Spiele weiter Auswärtsfahrten und dann hattest du GBRC ein lokales Spiel, Hannover geht ja, aber diese weiten Fahrten, das ist super anstrengend, ganzen Tag dort und war oft, dass die Differenzen in der Mannschaften sehr auseinander waren und diese regionalbezogenen, also mit den Teilungen in Regionalgebieten, finde ich doch irgendwie besser, muss ich zugeben, weil, also weniger auf, also natürlich die Reisesachen, zum Beispiel aber so mehr, dass die Mannschaften dann so ein bisschen mehr auf einer Ebene sind. Es gibt natürlich ein bisschen mehr so Dominanz von 1-2 Mannschaften, aber es wechselt sich so ein bisschen, wenn ich das im Großen betrachte. Das Einzige ist, ich weiß halt nicht, wie die, ich kann es nur aus der Nordseite betrachten. Man hat in der Südteil viel mehr Mannschaften, die vielleicht auf einer Ebene sind miteinander und viel stärker gegen nur die Nordseite sind. Also wir waren ja mit RK oft im Halbfinale, also viel von der Halbfinale und dann spielt man gegen, also damals war es, keine Ahnung, TSV oder Neuenheim oder whatever. Und dann ist es relativ deutlich natürlich auseinandergegangen. Also die großen Rugby-Mächte sind trotzdem immer noch eher so in den Südteil der Liga. Und jetzt aus dem Norden ist es ja natürlich Hannover 78 eher der Fokus. Ja, und mit unseren, ja, ein bisschen so neue Strukturierung gibt es halt weniger Power von uns. BRC und 78 wären halt so die stärkeren Mannschaften aus dem Norden. Aber ich glaube, die sind ein bisschen hinter die Südmannschaften hinterher. Und ich weiß nicht, ob das sich bessern würde, wenn man sich öfters dann als diese 10 Mannschaften in der ersten Bundesliga, ob sich das besser Vorbereitung wäre, kann ich schwer einschätzen. Aber von den Kostensachen her ist wahrscheinlich schon eine Differenz.
Lass mal, ja, sagen wir mal, sagen wir mal, es gibt, denken wir mal 5 Jahre in die Zukunft, es gibt eine eingleisige erste Liga, nächstes Jahr ist nochmal zweigleisig, danach die besten 4 von beiden qualifizieren sich, dann hätte man wahrscheinlich Frankfurt, Heidelberg, Hannover, Berlin, vielleicht noch Hamburg oder Leipzig. Und dann würden die in einer eingleisigen ersten Liga spielen. Ich kann mir vorstellen, dass für die Besten, dass es insgesamt Rugby Deutschland schon positiv beiträgt, wenn halt die Nordteams sich halbwegs gut behaupten können. Also dass das Niveau, das halt für Hannover 78 und BRC, vielleicht noch Germania List, weiß ich nicht, dass die das Niveau halten und vielleicht sogar verbessern können, wenn man immer noch genügend Spieler hat, die dann umherfahren wollen. Beschissen wird's halt, wenn München oder Hamburg spielen, müssen die ja halt zu sehr weiten Auswärtsfahrten mit Übernachtung. Dann kann man allerdings argumentieren, naja, das passiert ein oder zweimal in der gesamten Saison. Ihr habt halt 50 oder 52 Wochenenden pro Jahr. In den sauren Apfel muss man halt 2-3 Mal an 2-3 Wochenenden beißen, wenn ihr erste Liga spielen wollt als Amateure. Ist halt die Frage, ob man das von den Leuten verlangen kann oder will oder sollte.
Schwierig. In meiner Vorbereitung für ein Spiel, also wir hatten es dann immer damals, der Ablauf war natürlich irgendwann um 6 im Hauptbahnhof treffen, fährt man bis Mannheim oder so, steigt man halt irgendwie oben, dann landet man oben.
Hä? In die S-Bahn.
Irgendwann oben in Frankfurt oder sowas Richtung Heidelberg. Und dann kommt man, keine Ahnung, um 12 zum Platz, ne, und spielt es, keine Ahnung, 14 Uhr, whatever. Kommst du erstmal an, schüttelst mal aus, dann 13 Uhr trifft man, macht man Warm-up, bla. 14 Uhr spielt man, 16 Uhr vorbei, 17 Uhr langsam zum Hauptbahnhof, 18 Uhr fährt der Zug zurück nach Berlin, Mitternacht kommst du halt an. Das war halt sogar der Ablauf. Und das hatten wir mindestens 4-5 Mal oder so, oder 3-5 Mal. Und was auf jeden Fall feststeht, ist quasi, das ist halt nicht vertretbar, wenn du halt spielst. Also du kannst nicht an einem Tag so eine Reise machen, plus spielen, plus zurück. Dann für die Übernachtung, also manchmal haben die Heidelberg-Mannschaft quasi, kam die Freitagabend halt an oder so, und wir haben dann irgendwie Jugendherberge organisiert oder die hatten selber irgendwas organisiert. Und dann hatte ich zum Beispiel ein Nacht sozusagen, um auszuruhen und dann, ne, Samstag das Spiel und dann nach Hause, das geht, aber da steigen halt die Kosten enorm. Also du musst halt rechnen, das sind 23 Spieler im Kader plus, sagen wir mal, 7 Support-Leute, also 30 Leute Tickets bezahlen, sowieso, plus Übernachtung, das ist halt schon teuer geworden. Also das, irgendwo explodieren schon die Kosten. Und momentan hat man das weniger bei der Aufteilung der Liga jetzt.
Ja, ich sehe Argumente für beides. Ich lasse mich auch gerne überzeugen. Es ist halt auch so, man kann einfach Entscheidungen treffen, wenn man sie selber dann nicht, wenn man selber nicht der oder die Spielerin ist, die es betrifft, ne? Also man kann natürlich abstimmen für eine eingleisige erste Liga als Vereinspräsident, aber man muss den Weg als Spieler nie antreten. Und wie du sagst, also es ist schon ein taffer Tag. Andererseits muss ich sagen, wenn wir nach Rottweil oder nach Neckarsulm oder auch nach Heidelberg fahren, dann bin ich ja auch nicht vor 22 Uhr zu Hause. Also, ob ich nun um 22 oder um 24 Uhr zu Hause bin, weißt du? Andererseits, wenn wir nach Hamburg müssten, oder, ja. Gut, man wird sehen, mal schauen, was da überhaupt rauskommt.
Aber ich meine, das ist halt so das eine Ding. Also, ob das jetzt irgendwie so die Lösung ist für bessere Strukturen in Rugby Deutschland, also ist das das Problem, was angegangen werden sollte insgesamt? Also würde das Spiel Rugby in Deutschland mehr fördern oder besser für die Entwicklung hat sein? Glaube ich nicht. Wie gesagt, damals war es eher so das Thema dieser Reisekostenproblematik, dass man halt so groß, also manche Vereine waren belastet mit stärkeren Kosten und Fahrten so, um das so ein bisschen zu erleichtern, war quasi dann auch dieses regionalbezogenen Fokus. Aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass das so groß auf der Thematik war und weiß nicht so, wer das als das Thema so anstoßt, aber ich glaube, das ist halt anderen in Anführungszeichen, Problemen in Rugby Deutschland gibt, um eher so die anzugehen, also eher Thema Grassroots Rugby, wie fordern wir das lokal, kann man halt eher so verzichten, also ist diese erste Mannschaft Herren immer so das Aushängeschild für alles, oder könnte man so Jugendmannschaften fördern, oder was ist da das Konzept?
Schiedsrichter fördern, Trainer fördern,
Trainer unterstützen, leichtere Lehrgänge machen, who knows, besser Weiterbildung, besser Spiele breite und solches, das wäre vielleicht so eher so Themen. Dann könnte man anfangen zu überlegen, okay, dann könnte München zum Beispiel doch irgendwie eine Reise antreten mit Hamburg, nicht in der Angst zu haben, oh wow, wir werden halt nur 18 Leute oder wir werden halt nur 17 Leute oder sowas, weil viele Leute können sich nicht einen ganzen Tag freinehmen oder zwei Tage freinehmen für so eine Auswärtsfahrt, sondern wir haben safe immer jedes Mal 23 Leute. Das wäre dann so eine andere Thematik, dass man sagen müsste, wir müssen nicht mehr sorgen, boah, schaffen wir es überhaupt, ne? Sondern hey, das ist gar kein Thema mehr, weil die Spieler Dichte und Breite in den Top, in Anführungszeichen, Mannschaften das vertreten kann.
Ja, stimme ich vollkommen zu. Der Unterbau, in Anführungszeichen, zweite Liga, sehe ich jetzt als Unterbau und Grassroots schon an. Da sehe ich auch den Struggle. Wir sind selber betroffen von Spielabsagen. Einige zweite Liga-Teams kriegen keine 15 Leute zusammen. Bei uns sieht es wahrscheinlich auch eher eng aus.
Ja.
Einige Spiele verschoben. Auch da drunter, ich sehe die dritte Liga. Ich sehe Mannschaften, die jetzt schon Spielgemeinschaften haben, obwohl die vor 2-3 Jahren noch voll eigenständige Mannschaften waren. Dann fällt ein Prop aus, du musst das gesamte Spiel absagen und es wird 50-0 gegen dich gewertet. Es gibt keine zweite Bundesliga Nord, es gibt keine zweite Bundesliga West. Im Osten spielen 5 Mannschaften, wo wahrscheinlich keine wirklich in die erste Bundesliga hoch will. Vielleicht BSV und Hohen Neuendorf, aber ja, die gehen dann auch wieder runter meistens. Und wie gesagt, wir sind die stärkste zweite Liga und die einzige, die halt irgendwie die meisten Mannschaften hat und selbst da können nicht alle Spiele ausgespielt werden. Und HRK gewinnt halt jedes Spiel mit einem Bonuspunkt, fast jedes.
Ja.
Gut, wie du sagst, vielleicht sind es andere Probleme im deutschen Rugby. Mal schauen, was da rauskommt. Es gab schon mehrere Sitzungen. Ich glaube, da ist immer nie was rausgekommen. Die Leute haben sich auch nicht dran gehalten und haben dann später wurde wieder vieles verändert, verworfen. Ich werde berichten, vielleicht am Montag oder nächste Woche.
Ja.
Gut.
Gibt es sonst noch was anderes auf der Agenda von dort, vom Wochenende? Also gibt es noch was anderes, so Punkte? Oder?
Nee, ich glaube, also das ist ja jetzt nicht DRV, sondern es ist wirklich Rugby-Bundesliga-Ausschuss. Ja. Es kommen, glaube ich, die meisten Vereine sogar von den Rugby-Bundesliga-Vereinen. Das heißt, jeder schickt mindestens einen. Ich glaube, ein paar hatte ich jetzt nicht auf der Liste gesehen, aber es sind schon viele da. Okay. Ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch total chaotisch. Mal gucken. Who knows? Sonntag um 12 fängt es an in Frankfurt.
Was gibt es sonst aus der Rugby-Welt? Du guckst mal gerade die Rugby-Doku über Australien.
Wer? Ich?
Ja.
Ah ja, genau, habe ich dir geschrieben. Ich dachte mir, woher weißt du das? Ja, Stan Sports, das sind 3 Episoden sogar. Ich dachte, es wäre nur eine. Ich bin gerade so in der Mitte und ja, es ist Eddie Jones, hat angefangen und alle müssen total hart sein und das Training ist super hart. Und die Leute sagen halt, wow, wir machen immer Vollkontakt im Training. Und dann dachte ich so, krass, ich sehe American Football in Amerika, ich glaube, die machen gar keinen Vollkontakt mehr im Training, weil es halt einfach zu hart ist. Spiele, Vollkontakt und dann Training. Und dann siehst du halt, naja, Vollgas im Training. Was interessant ist, Michael Hooper spricht dann doch noch darüber, wie er rausgelassen wird. Und wie er halt sagt, oh ja, mir wurde gesagt, ich bin verletzt und werde deswegen nicht mitgenommen, aber einige andere Leute sind in der Mannschaft dabei, die auch verletzt sind oder waren. Und es war super awkward, also um 15 Uhr, die Leute, die drin sind im Squad, in der Wallabies Weltmeister-Squad, werden um so 15 Uhr nachmittags vom Teammanager angerufen, Webby. Naja, und Hooper sitzt da und kriegt halt Nachrichten von anderen Leuten, dass sie angerufen wurden und um 18 Uhr hat er immer noch keine Nachricht und er ruft selbstständig den Teammanager an, der ihm dann sagt, ja, you're most likely not in the squad. Das ist so, oh, fuck, Alter. Solltest du nicht die Leute zuerst anrufen, die nicht drinne sind? Einfach, ja. Also, an sich eine interessante Doku. Ich bin jetzt die Hälfte drinne, wenn man irgendwie die When You Get Your Hands on It, sollte man sich die mal anschauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Genau. Ja, Rugby Australia. Zusammenfassung. Gerade ist übrigens Rugby Under 20 Championship. Wird gerade in Brisbane ausgespielt. Die Platz ist komplett unter Wasser. Australien hat gegen Argentinien verloren. Neuseeland und Südafrika haben 13-13 gespielt. Rugby Australien hat heute entschieden, dass sie, glaube ich, nicht die Melbourne Rebels nochmal mit Cash ausstatten wollen und wollen sie anscheinend bankrott gehen lassen am Ende der Saison. Die haben selber einen Verlust für letztes Geschäftsjahr von 9 Millionen australischen Dollar.
Aha.
Rebels schulden, glaube ich, dem ATO, also Australian Tax Office, um die 21 Millionen australische Dollar. Und es gibt ja noch diese Pläne mit einem Konsortium, was das Rebels-Team zusammenlegen soll, also in einem zusammenlegen soll mit einem Western League Club im Fußball, was dann in Melbournes Westen angesiedelt sein soll. Man will dafür 20 bis 30 Millionen Investment auftreiben, aber trotzdem müsste Rugby Australia ja wieder Geld reinpumpen. Jetzt. Und ich glaube, die haben genug. Ich glaube, die lassen jetzt die Spieler halt entweder zu Rugby League gehen oder die gehen zurück zu Waratahs oder Brumbies oder Reds. Ich habe es ja in die Gruppe, in unsere WhatsApp-Gruppe, wir haben ja darüber diskutiert, Hunter Paisami, okay, der ist jetzt gerade, glaube ich, bei den Reds, überlegt zu Rugby League oder nach Exeter zu gehen. Carter Gordon, der Flyhalf von Rebels, überlegt auch zu Rugby League zu wechseln, zu den Titans. Oder es ist nur eine Masche, damit er mehr Geld rausschlagen kann, wenn er in Australien bei Union bleibt. Auf jeden Fall sieht es halt nicht gut aus. Ja. Also es kann sein, dass nächstes Jahr kein British and Irish Lions Spiel in Melbourne geben oder zumindest nicht gegen ein Melbourne-Team geben wird. Ich weiß nicht, wie Joe Schmidt auf die Herausforderung reagiert. Ja, bin gespannt.
Jetzt, wahrscheinlich.
Jetzt, wo wir gerade reden, die Waratahs, es ist halt auch nicht gut, dass die Waratahs die schlechteste Mannschaft zusammen mit Western Force ist. Das führt dazu, dass der Verlust immer größer wird und weniger Leute zu den Spielen kommen, weniger Leute Merch kaufen, weniger Leute Tickets kaufen und. Ne? Die Begeisterung geht halt immer mehr in den Keller. Deswegen ist es vielleicht keine schlechte Idee zu sagen, okay, wir holen wieder die besten 5 Spieler aus Melbourne nach Sydney oder so.
Mhm.
Das ist Rugby Australien, was ich so...
Riesendefizite hatten ja auch dann nochmal vom Geschäftsjahr, also Verluste und Geldprobleme ist so ein ständiges Thema dort in Rugby Australia.
Ja, die Weichen vor 20 Jahren nach der Weltmeisterschaft einfach falsch gestellt, falsch investiert, einfach gedacht, es geht alles so weiter. Und jetzt ist halt Rugby League und Australian Football viel, viel größer. Alter, bin gespannt.
Aussie Rules verkaufen die gerne 100.000 Tickets irgendwie. Es hat wieder ein bisschen zurück zum, was wir über Irland gesprochen hatten. Also es ist einfach der Hauptsportart. Also Rugby Union, Rugby in general, also Rugby in allgemein, es hat runtergestuft in Australien. Und wenn, dann Rugby League eher stärker. Und das ist auch nicht mega krass. Also wir waren auch bei Spielen, wo es nur 10.000, 12.000 Leute waren im Stadion von 40.000 Kapazität.
Ja.
Also, es hat nicht, dass es irgendwie viel besser ist. Also Rugby Australia grundsätzlich ist schwierig und Aussie Rules ist halt viel, viel stärker.
Ja. Speaking of Australia, kann sein, dass Onkel Georg sich das Spiel Wallabies All Blacks im September in Sydney anschaut.
Wow.
Muss zu einer Hochzeit runter. Aber ist natürlich schlecht, Geld ausgeben, Urlaub nehmen, Klima und so weiter und so fort. Aber irgendwie wische ich all diese Sorgen dann doch weg, indem ich nicht so viel drüber nachdenke.
Ja, ist auch gut. Ja. Wie einfach beim Fleisch denken und nicht überlegen, wo es herkommt und rein mit dem Salami.
Genau, mit dem Wurstsalat. Genau, also vielleicht fliege ich runter, Tickets schon gebucht, also Tickets für das Spiel schon gebucht, damit man die schon mal gesichert hat. 21. 22. September, also das Rugby Championship. Mal sehen, ich glaube, es ist im Hauptstadion, Allianz Stadium oder vielleicht ist es jetzt auch umbenannt. Und zweites Spiel, wo ich auch Anfragen habe, ob ich mitkommen soll, 2. November, England und Neuseeland. England. Mal schauen. Ansonsten, ja, Super Rugby as we speak. Heute Morgen Waratahs auch wieder verloren. Und wie ist das Ergebnis? Rebels Blues gerade? Blues Rebels? Wo spielen die?
Du fragst Sachen. Ich gucke nebenbei 11 zu 12 in Melbourne. Also oh. Melbourne hat 11 Halftime Blues.
Oh, 12. Interessant. Vielleicht nochmal gleich einschalten. Ja, ansonsten war es das, glaube ich, erstmal. Und dann ja. Die nächsten Wochen Crunch-Time.
Wir sprechen am Montag natürlich noch über die Ausflug nach Frankfurt mit dir und Champions Cup-Spiele. Also bleibt dran. Und falls ihr wissen wollt, was Big G in Amerika getrieben hat, das besprechen wir auch dann am Montag. Genau. Also, bis gleich bei, oder bis Montag.
Bei bis Montag. Bevor was. Tschüss.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.